Und Allahu Ta'ala sagt im Koran: Ja, ayyuhan nasu taqu rabbakum. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Wahrlich, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. Yawma tarawnaha, am Tage, wo ihr es seht. Tazhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at. An jenem Tage wird eine jede Stillende verwirrt von dem ablassen und auf das vergessen, was sie gestillt hat. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Und eine jede Schwangere wird das zur Welt bringen und abstoßen, was sie in sich getragen hat. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Und du siehst die Menschen betrunken, wobei sie nicht betrunken sind. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Aber die Strafe Allahs ist gewaltig. Aber die Strafe Allahs ist hart. Thumma amma ba'd. Ibad Allah. Diener Allahs. Wir befinden uns auf einer Reise zu unserem Schöpfer. Er hat uns hervorgebracht. Von ihm kommen wir. Und er hält uns am Leben. Und zu ihm kehren wir wieder zurück. Schließlich wird alles damit enden. Alles wird vergehen. Nichts hat Bestand. Und am Ende wird nur Allahu Ta'ala, unser Schöpfer, da sein. Kullu man alayha fan. Alles, was auf der Erde und im Universum ist, wird vergehen. Und das Einzige, was am Ende übrig bleibt, sind unsere Taten, die Allahu Ta'ala kennt und die er nicht vergisst. Al-Baqiyatu Salihat, wie Allahu Ta'ala im Koran sagt. Wal-Baqiyatu Salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Die guten Taten, die bleibenden Guten, wie Allahu Ta'ala im Koran sagt. Die guten Taten. Und mit diesen Taten werden wir am Ende ins Jannah eingehen können. Und wenn wir nicht eingehen können, dann gehen wir ins Nar, wal-iyadu billah, und wir bitten Allahu Ta'ala, dass wir ohne Abrechnung ins Paradies kommen. Amin. Am Ende werden nur diese Taten noch da sein. Und wenn sie ausreichen, dann wirst du ins Jannah eingehen. Und die einzige Möglichkeit an jenem Tage ist entweder Jannah oder Nar. Entweder Paradies oder Feuer. Und was entscheidet, sind deine Taten. Allahu Ta'ala sagt, dass uns Yawm al-Qiyam an jenem Tage dann zu einigen Leuten gesagt wird, und wir bitten Allah, dass wir von ihnen sind. Udkhulu al-Jannata bima kuntum ta'malun. Tretet ein ins Paradies mit dem, was ihr getan habt in der Dunya. Mit dem, was ihr fortwährend getan habt, was ihr zu tun pflegtet. In eurem diesseitigen Leben. Das sind unsere Taten. Allahu Ta'ala sagt, mit diesen Taten, tretet ein, mit diesen Taten, aufgrund dieser Taten. Sie sind die Ursache dafür, dass du überhaupt ins Paradies eintreten darfst. Und diese Taten, so gewaltig sie sind, aber diese Taten sind in Wirklichkeit nur die Absicht, die hinter diesen Taten steht. Es geht um die Absicht. Die Taten entsprechen den Absichten, die hinter diesen Taten stehen. Äußerlich siehst du eine Tat, sie mag gut scheinen, aber wenn die Absicht schlecht ist und khabith, schmutzig, dann ist die ganze Tat schlecht. Und bei Allahu Ta'ala zählt die Tat nicht, so als hättest du sie nie getan. Und ebenso, wenn jemand eine äußerlich scheinbar schlechte Tat macht, kann es sein, dass er innerlich eine gute Niyyah dabei hatte. Und das ist das, was bei Allahu Ta'ala zählt. Es geht also um die Niyyat, es geht um die Absichten. Und deswegen gibt es diesen einen bekannten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innamal a'malu bin niyyat. Und es wird oft so übersetzt, die Taten sind entsprechend den Absichten. Wenn du das genau nimmst im arabischen Wortlaut, die Taten sind mit den Absichten. Die Gelehrten sagten, was sind sie mit den Absichten? Die alten Gelehrten sagten hierzu, sie sind angenommen, sie sind anerkannt bei Allah Ta'ala, sie sind richtig, sie sind gut, sie geben dir Thawab, durch sie bekommst du Belohnung bei Allah Ta'ala, sie sind angenommen bei Allah durch die Niyyah. Du musst die richtige Niyyah haben und wenn die Niyyah nicht stimmt, die Absicht nicht stimmt, wird die Tat einfach zurückgeworfen und du hast nichts davon. Und kommst du mit vielen solchen Taten, Yawm al-Qiyamah, vor deinen Schöpfer, wirst du nicht von jenen Leuten sein, zu denen an jenem Tage gesagt wird, tretet ein ins Paradies mit euren Taten, mit den Taten, die ihr getan habt. Es geht also um die Niyyah. Es dreht sich alles um diese Niyyah. وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى. Und jeder Mensch hat nur das, er bekommt nur das von seinen Taten, was er beabsichtigt hat. Es geht um die Absicht. Der Amr ist jiddu khatir. Die Sache ist sehr gefährlich, ist brisant. Du musst dich um diese Absicht dein ganzes Leben lang kümmern. Die Absicht, die dahinter steht, entscheidet, ob die Tat gut ist oder schlecht. Die Gelehrten sagen, dieser zweite Satz, manche haben das missverstanden. Sie haben gesagt, ist das nicht eine reine Wiederholung? Einige haben darauf geantwortet und haben gesagt, nein, es ist keine bloße Wiederholung. Das erste sagt aus, der erste Satz sagt aus, dass jede Tat im Grunde eine Niyyah hat. Jede bewusste Handlung hat eine Niyyah, eine Absicht, die hinter ihr steht. Und dann wird deine Tat entweder angenommen oder nicht angenommen, nur mit der Niyyah, nur mit der Absicht. Und der zweite Satz ist die Natija. Der zweite Satz ist das Ergebnis. Ist das Ergebnis und das ist eine Verstärkung. Nämlich da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und deswegen bekommst du nichts von dieser Tat, außer das, was du beabsichtigt hast. Nichts anderes. Und dann bringt er ein Beispiel. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Und wessen Auswanderung also für Allah und seinen Gesandten war, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Das heißt, so wie er sie äußerlich getan hat, so zählt sie auch bei Allah Ta'ala. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Das heißt, und wer aber für ein Stück von der Dunya, vom diesseitigen Leben, seine Auswanderung vollzogen hat, oder für eine Frau, um sie zu heiraten, so hat er seine Auswanderung für das vollzogen und durchgeführt, für das er eben ausgewandert ist. Die Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier nicht einmal erwähnt, noch einmal, für was er ausgewandert ist, weil das ein Tahqir ist. Das nennen die Gelehrten den Uslub des Tahqir. Das heißt, es ist eine Geringschätzung. Es ist minderwertig. Es ist minderwertig, wofür er ausgewandert ist. Und es zählt nicht bei Allah Ta'ala. Deswegen hat er gesagt, derjenige ist ausgewandert für das, was er eben ausgewandert ist. Für den ganzen Rest. Entweder lillah, entweder für Allah oder für den ganzen unnötigen Rest von der Dunya. Und wir müssen uns überprüfen. Wie sind unsere Absichten hinter unseren ganzen Taten? Wie sind unsere Absichten? Dein ganzes Leben verfolgt dich diese eine Sache, bis du schließlich ins Grab hineingehst. Die Gelehrten sagen, diese Absicht, ein Niyyah, wird im Arabischen auch wiedergegeben durch die Worte Al-Irada, das Wollen, und Al-Qasd, das Bestreben, und Ibtira'u Ridwanillah, das Anstreben des Wohlgefallens von unserem Schöpfer. So kommt es auch im Koran vor. Minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu al-akhira. Von euch ist jemand, der die Dunya will, und von euch ist jemand, der die Akhira will. Es gibt unter euch Leute, die Dunya wollen. Und es gibt unter euch Leute, die Akhira wollen. Das ist die Niyyah, die hinter der Tat ist. Und so kommt es auch im Koran immer wieder vor. Ibtira'a ridwanillah. Im Streben nach dem Wohlgefallen Allahs, nach dem Wohlgefallen von unserem Schöpfer. Subhanahu wa ta'ala. Das ist es, um das dreht sich alles. Es gibt Leute, die Dunya wollen und es gibt Leute, die Akhira wollen. Wo stehe ich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wo stehst du, ja Abdullah? Bist du von denen, die Dunya wollen oder bist du von denen, die Akhira wollen? Und Yawm al-Qiyamah wird nur das entscheiden. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. An einem Tage, an dem kein Geld und kein Guthaben und kein Besitz hilft und keine Söhne. Deine Söhne helfen dir nicht. Sie werden sich überhaupt nicht um dich kümmern. Und dein Geld hilft dir nicht, du kannst dich nicht freikaufen. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Außer demjenigen, der zu Allah kommt mit einem gesunden Herzen. Ein gesundes Herz, darum geht es, dass die richtige Niyya hat. Wenn dieser Mensch etwas tut, dann hat er die richtige Absicht. Darum dreht sich alles. Yaum al-Qiyamah dreht sich alles um das. Aber es wird Leute geben, die ihre Taten mit der falschen Niyya gemacht haben. Und deswegen wird Allah Ta'ala sich Yaum al-Qiyamah ihren Taten zuwenden und wird sie alle zu verflogenem Staub machen. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Verflogener Staub. Du wirst nichts davon haben. Die guten Taten, die äußerlich guten Taten, die Menschen glauben, oh, MashaAllah, ein großer Held, ein großer Kämpfer für den Dien, ein großer Alim, ein großer Talibul Ilm, ein großer, was auch immer, ein Mu'min. Aber was ist er in Wirklichkeit bei Allah Ta'ala? Die ganzen Taten, vielleicht kommt er mit Bergen von guten Taten und Allah Ta'ala wird sich diesen Taten zuwenden und wird sie einfach alle vernichten. Und es wird vielleicht bei dem einen oder anderen nichts übrig bleiben. Und mit was gehst du dann ins Jannah ein? Udkhulul Jannah, wenn Yawm al-Qiyamah zu den Mu'minin gesagt wird, betretet das Paradies mit euren Taten. Wo sind deine Taten? Wenn Allah Ta'ala sie alle vernichtet hat und sie alle zu Staub gemacht hat. Wir sehen also, wie wichtig die Sache ist. Die Sache ist gewaltig. Die Sache, alles dreht sich um die Sache. Al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, von ihm überliefert wird, dass er sagte, über diesen Hadith, dieser erste Hadith, über die Niyya, über die Absicht, هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْمِ. Dieser Hadith ist ein Drittel des Wissens. Ein Drittel des Wissens, sagte Al-Shafi'i. وَيَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْ. Und er hat zu tun mit 70 Kapiteln des islamischen Rechts. Mit 70, sagen die Gelehrten, bedeutet hier nicht 70, sondern es ist eine Form der Übertreibung in der arabischen Sprache. Es bedeutet, es hat in Wirklichkeit mit allem zu tun im Dien. Warum? Warum haben die Gelehrten? Die Gelehrten haben das erklärt. ثُلُثُ الْعِلْمِ, ein Drittel des Wissens. Weil das Wissen, was du lernen kannst über deine Taten, über den Menschen, über alles, was ihn ausmacht, ein Drittel davon sind seine Taten mit den Händen, ein Drittel davon ist das, was er mit seiner Zunge sagt und ein Drittel ist das, was sich in seinem Inneren abspielt, in seinem Herzen, was du willst, was hinter den Taten und den Aussagen steht. Und das ist das wichtigste Drittel, das ist das Fundament. ثُلُثُ الْعِلْمِ, ein Drittel des Wissens. Und jede Handlung von dir hat damit zu tun. Jede Handlung hat damit zu tun. Und von Imam Ahmad wird überliefert, dass er gesagt hat über diesen Hadith, Usulul Islam, die Grundlagen des Islam, die Pfeiler, die Stützen des Islam, die Wurzeln, ala thalathati ahadith, sind auf drei Hadithen gebaut. Und manchmal hat er gesagt, oder es wird von ihm überliefert, Usulul Hadith, die Wurzeln des Hadith. Das heißt, alles dreht sich um diese. Und als erstes erwähnt er immer diesen Hadith. Und deswegen haben einige Gelehrte in einem Gedicht, wer es formuliert, عُمْدَةُ الْخَيْرِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَزْهَدْ وَدَعْمَ لَيْسَ يَعْنِيكَ وَعْمَلَنَّ بِنِيَّةِ. عُمْدَةُ الْخَيْرِ, die Säule des Guten. Und manchmal wird der Vers so weitergegeben, die Säule des Din. عُمْدَةُ الدِّينِ sind bei uns vier Worte, vier Aussprüche, die der Beste von der Menschheit gesagt hat, nämlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann erwähnen sie was? وَعْمَلَنَّ بِنِيَّةِ. Eines davon ist, dass du die richtige Niyya, tu es mit der Niyya, tu es mit der richtigen Absicht. Darum dreht sich alles. Das ist eine gewaltige Sache. Und weil die Sache so gewaltig ist, hat Imam Ahmad, dass ein Mann bei ihm war, er heißt Al-Fadl ibn Ziyad. Al-Fadl ibn Ziyad sagt, سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدِ. Ich habe Imam Ahmad gefragt, عَنِ النِّيَّةِ فِي الْعَمَلِ, über die Absicht hinter der Tat oder bei der Tat. كَيْفَ النِّيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ النِّيَّةِ. Und ich sagte zu ihm, wie ist das mit der Niyya? Was ist die Niyya? Wie mache ich das mit der Niyya? Das meinte er damit. فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدِ, das sagt Imam Ahmad zu mir, يُعَالِجُ نَفْسَ. Er arbeitet an seiner eigenen Nafs. Er arbeitet ständig, Tag und Nacht. Tag ein, Tag aus. Jahr für Jahr, bis er ins Grab geht. Bis er ins Grab geht. Yu'aliju nafsa. Er arbeitet die ganze Zeit an seiner eigenen Nafs. Iza arada amalan. Wenn er eine Tat will, wenn er eine Tat tun will, la yuridu bihin nas, dann will er damit nicht die Menschen. Er macht das nicht für die Menschen. Er will nicht das Ansehen der Menschen. Das ist ein Ausspruch, in dem sich die ganze Wichtigkeit des Themas auch widerspiegelt. Yu'aliju nafsa. Und so wird es aber Leute geben, die vielleicht ganz gute Taten tun, äußerlich gesehen in den Augen der Menschen. Aber Yawm al-Qiyamah sind sie nicht gut. Und deswegen überliefert Imam Ahmad einen Hadith, eine Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, dass er gesagt hat, وَرُبَّ قَتِيلٍ, und es wird auch vom Propheten عليه الصلاة والسلام überliefert, وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. So mancher, der zwischen den Reihen im Dschihad fi sabilillah gekämpft hat, zwischen den Reihen und dann gestorben ist, einer von diesen Toten, der eine oder andere von denen, die da tot liegen, die Leichen, der kann nichts mehr ändern. Was sagt er? Allahu a'lamu bi niyyati. Allah weiß am besten, was er für eine Niyya gehabt hat. Allah weiß am besten, was er für eine Niyya gehabt hat, als für eine Absicht, hat gekämpft. Aber hat er fi sabilillah gekämpft? Und das sehen wir in einem Hadith, im Sahih wird überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu. Dieser bekannte Hadith, wo es heißt, inna awwala man yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhida. Wahrlich, der Erste, der yawm al-qiyama, über den als erstes geurteilt wird, yawm al-qiyama, ist ein Mann, der sozusagen im Dschihad gestorben ist. Scheinbar fi sabilillah, offenbar ein Shahid in den Augen der Menschen. Aber was war dann wirklich? Was weiß Allah Ta'ala über ihn? Was wird sich Yawm al-Qiyamah zutragen? فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا. Und dann wurde er vor Allah Ta'ala, wird er hergebracht und Allah Ta'ala zeigt ihm die ganzen Ni'am, die ganzen Gnaden, die er ihm zuteil werden ließ in der Dunya. فَعَرَّفَهَا. Und er kennt sie auch, er leugnet sie nicht ab, er gesteht das ein. Er kennt diese Ni'am. Und dann fragt ihn Allah Ta'ala, was hast du mit diesem Ni'am gemacht? Dann sagt er, قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّسْتُ شِبْتُ. Ich habe gekämpft für dich, bis ich als Shahid gestorben bin. Bis ich für dich gestorben bin. Was sagt Allah Ta'ala zu ihm? كَذَبْتُ. Du hast gelogen. Du bist ein Lügner. Es war eine Lüge. Das Ganze war eine Lüge. Das ganze Leben war eine Lüge. Und die Khatima, der Abschluss von seinem Leben, war eine Lüge. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيبَ. Aber du hast gekämpft, damit gesagt wird über dich, mutig. Schau dir den kühnen Helden an, den Kämpfer. Dafür hast du das gemacht. Und فَقَدْ قِيلَ. Und es wurde bereits gesagt, du hast einen Lohn bekommen in der Dunya. Was passiert jetzt? Dann wird er auf seinem Gesicht gezogen, wa ulqiya finnar. Und dann wird er ins Feuer geworfen, wal'iyadu billah. Und der zweite, der dann kommt in dem Hadith, ist ein Rajul, Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Ein Mensch, der das Wissen gelernt hat, das Wissen über den Din, und es auch gelehrt hat und den Koran gelesen hat. Und mit ihm wird genau so verfahren. Er wird ins Feuer geworfen. Und dann kommt einer, der viel gespendet hat. Warum hat er es gemacht? Nicht für Allah Ta'ala, nur damit die Leute sagen, Masha Allah, großer Mu'min, der spendet so viel, und dann wird er ins Feuer geworfen. Wal'iyadu billah. Und so sehen wir, dass die ganzen Taten, die wir äußerlich sehen, das ist nur eine Fassade. Was sich in Wirklichkeit zuträgt, ist das, was sich im Herzen abspielt. Und jeder von uns muss sich jetzt fragen, was spielt sich in meinem Herzen ab? Was werde ich Yawm al-Qiyamah vor Allah Ta'ala erleben an jenem Tag? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich bitte Allah, dass wir zu jenen gehören, die diese Frage inshallah Yawm al-Qiyamah richtig beantworten können und die mit einer aufrichtigen Niyya ihre Taten gemacht haben. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Es gibt Leute, die gemeinsam sterben, auf dieselbe Art und Weise, aber ihre Absichten haben sich unterschieden. Und das sehen wir in einem Hadith, der überliefert wird bei Al-Bukhari von Aisha radiallahu anha, über diese Armee, die vernichtet wurde auf einmal. Auf einmal wird eine Armee von Allah Ta'ala vernichtet. فَيُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Von vorn bis hinten, sie wird einfach weggefegt, die ganze Armee. Und in einer Riwaya von Muslim heißt es dann über den Hadith, sagt Aisha radiallahu anha, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Da sagten wir, O Rasul Allah, إِنَّ الطَّرِيقَ يَجْمَعُ النَّاسِ. Der Weg vereint Leute, der Weg, auf dem Weg sind verschiedene Leute. Da sind ja Leute, die vielleicht gar nicht zu dieser Armee gehören, die einfach nur zu diesem Zeitpunkt da stehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, naam, ja, stimmt. فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ. Unter ihnen gibt es denjenigen, der das bewusst tut und der bewusst dabei ist und der diese Absicht hat. Und es gibt den, der gezwungen wurde. Und es gibt den Reisenden, der einfach gerade zu dem Zeitpunkt sich auf seiner Reise auf dem Ort, an dem Ort befindet. Was passiert mit ihnen allen? يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا. Sie gehen auf einmal auf dieselbe Art und Weise zugrunde. Sie sterben denselben Tod. يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا. وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى. Aber sie kommen heraus auf verschiedene Arten, an verschiedenen Orten. يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. Allah erweckt sie auf zum Leben, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, gemäß ihren Absichten. Sie sind denselben Tod gestorben. Aber sie werden nicht auf dieselbe Art und Weise auferweckt. Wir sehen also, wie gewaltig dieses Thema ist. Und wie gefährlich dieses Thema ist. Wir müssen an unserer Niyya arbeiten. Aber wenn wir uns überprüfen, was werden wir dann finden? Wir werden immer wieder bei uns finden. Und auch bei anderen sehen, dass sie eigenartige Taten tun. Manche Leute lernen den Koran auswendig. Oder manche Leute lernen ihn gar nicht auswendig, aber sie tun so. Sie geben es vor. Es ist atemberaubend. Es ist sagenhaft, was Leute tun, nur damit sie vor anderen Menschen gut dastehen. Es ist keine Seltenheit, dass Leute zum Beispiel vom Koran eine Ayah einmal lesen und dann versuchen sie im Kopf zu wiederholen. Das machen sie mit jeder Ayah im Koran und dann erzählen sie den Leuten, sie haben den Koran auswendig gelernt und sind Hafiz. Könnt ihr euch das vorstellen? Das mag vielleicht ein Extrem sein, es kommt oft vor. Aber wir müssen uns fragen, was habe ich für einen Nasib? Was habe ich für einen Anteil an dieser schlechten Tat? Das ist Khabith. Du machst es. Für wen machst du das? Du lernst den Koran auswendig. Für wen lernst du ihn überhaupt auswendig? Stell dir die Frage. Du lernst den Koran zum Beispiel schnell auswendig. Du willst ihn so schnell wie möglich auswendig lernen. Du lernst eine Seite am Tag, mehrere Seiten am Tag. Du kommst vielleicht nicht mehr nach mit dem Wiederholen. Warum tust du das? Du sagst, man soll immer nach Koran und Sunna gehen. Aber die Sunna, die Salaf, haben das nicht so gemacht. Die Salaf haben den Koran langsam gelernt und sie haben den Inhalt verstanden und haben sie umgesetzt, die Ayat und so weiter. Du sagst immer Koran und Sunna, Koran und Sunna, ala manhaji Salaf, so wie die Salaf es gemacht haben. Und dann lernst du den Koran, versuchst ihn wieder Blitz auswendig zu lernen. Warum? Warum? Weil du das Richtige machen willst? Das ist ein Widerspruch. Überprüf dich selbst, warum machst du das? Du betest in der Masjid vor. Bist du der am fähigsten ist dafür? Vielleicht bist du nicht der, der am meisten Koran auswendig kann. Vielleicht bist du nicht der, der am meisten verstanden hat vom Koran. Aber du betest vor. Du reißt dich darum. Warum? Du stehst hinter den Leuten im Gebet, hinter dem Imam stehst du im Gebet. Und der Imam macht einen Fehler. In einer vielleicht einfachen Sure, die so gut wie alle Muslime auswendig gelernt haben. Aber du bist der Erste, der den Imam korrigiert. Warum machst du das? Warum? Lillah, weil es notwendig ist. Glaubst du nicht, dass es 20 andere geben wird, die das auch können? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Du hast einen Teil vom Koran auswendig gelernt und du stellst dich hin und betest vor. Aber du betest eine Stelle aus dem Koran vor, die nicht viele Leute kennen. Warum machst du das? Vielleicht hast du sie gar nicht richtig wiederholt. Vielleicht. Vielleicht ist es nicht angemessen, dass du sie vorbetest. Aber warum machst du das? Machst du das vielleicht für die Menschen? Und wenn dann jemand zu dir kommt danach und darauf einsteigt und zu dir sagt, MashaAllah, du kannst sicher den Koran auswendig, oder? Dann bist du jetzt einer Fitna unterworfen. Und anstatt, dass du die Wahrheit sagst, sagst du dann vielleicht, ja, Achi, Ich habe so viel vergessen wieder. Ja, Achi, ich vergesse mehr als das, was ich in Wirklichkeit wiederholen kann. Und da war es wieder. Yu'aliju nafsa, wie Imam Ahmad gesagt hat. Er arbeitet an seiner Nafs. Wie soll er an der Nafs arbeiten? Er muss merken. Er muss es merken, wann das passiert. Der Mu'min merkt das zumindest. Und wenn er es merkt, dann sagt er sich selbst, das war jetzt wieder so ein Fehler. Warum sagst du ihm nicht die Wahrheit? Warum sagst du ihm nicht, nein, ich kann den Koran nicht ganz auswendig? Oder du hast den Koran auswendig gelernt oder hast einen Teil davon vergessen. Warum sagst du ihm nicht, ich habe den Koran auswendig gelernt, aber ich habe einen Teil davon vergessen? Warum? Es ist khatir jiddan. Es ist sehr gefährlich. Du tust die ganze Tat, dein ganzer Koran steht auf dem Spiel. Alles, was du auswendig gelernt hast, tausende Stunden stehen auf dem Spiel. Du setzt alles auf das Spiel, nur für die Augen von irgendwelchen Leuten. Du willst unbedingt Amir sein in der Masjid. Warum willst du das? Bist du der meisten dazu fähige? Hast du das Wissen dazu? Wie kannst du Amir sein, wenn du kein Wissen über die Scharia hast? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wer hat diese dumme Idee eingegeben? Aber du musst Amir sein, weil du bist so und so und ich habe die meisten Fähigkeiten. Wer sagt dir das? Wozu machst du das? Willst du die Imara führen? Für die anderen Menschen? Wallahi, ich habe Dinge erlebt. Leute kommen zu dir, die haben, und das sind heute vielleicht große Shuyuch, also stellen sich hin als großer Sheikh, vielleicht als großer Führer, großer Qaid, großer Anführer. Ja, das gibt's. Solche Leute habe ich erwähnt. Danach haben sie vielleicht eine gewisse Laufbahn durchgemacht. Und heute stehen sie da als die großen Shuyuch. Und Wallahi, sie haben mir direkt ins Gesicht gelogen. Direkt ins Gesicht gelogen, glatte Lügen. Und andere Dinge, wo sie versuchen, das in dieser Art zu verdrehen, wie wir das jetzt gehört haben. Ich habe das meiste vom Koran auswendig gelernt. Wie viel kannst du jetzt wirklich vorbeten im Gebet? Naja, das ist schon weniger. Wie viel hast du? Was kannst du sofort herausbringen aus deinem Kopf? Ja, ich muss schon viel wiederholen. Manches muss ich vielleicht ganz neu wiederholen und neu einlernen. Das habe ich komplett vergessen. Am Ende kommst du drauf, er hat von 30 Juz vom Koran 2 Juz richtig im Kopf. Was ist das? Was ist das bitte für eine Art? Ist das die Aufrichtigkeit? Kulhu Kazib. Ah, und dann spielt er den großen Helden. Ich bin der große Kämpfer, ich bin der große Held und was weiß ich was. Und dann macht er solche Geschichten. Du gehst herum, du weißt, die Leute schauen dich an. In der Früh stellst du deinen Kragen auf, wenn du auf die Straße gehst. Warum machst du das? Warum? Und siehst dich um, sodass die Kuffar vielleicht über dich sagen, er führt sich auf wie ein Agent. Wer weiß, ob sie sich über dich lustig machen. Warum machst du das? Das sind so Leute, wenn sie mit deinem Bruder nach Hause gehen, dann gehen sie zum Fenster und schauen so hinaus, beim Vorhang. Und wenn man sie dann fragt, was machst du da? Dann sagen sie, nichts. So ganz unauffällig hat er das gemacht. Das ist dann so diese 007-Masche, wal'iyadhu billah. Und dieser Blödsinn, dieser Kindergarten-Blödsinn, wallahi, das vernichtet die ganzen Taten. Es gibt Leute, die leben nur für so einen Schwachsinn. Ihr ganzes Leben ist nur Schwachsinn. Nur so, nur für die Menschen. Ria, alles Ria. Nur für die Menschen. Du setzt dich hin, machst einen Dars. Du machst vielleicht eine Khutbah in einer Masjid. Du hast vielleicht gar nicht die Fähigkeit, die Khutbah zu machen. Du stellst dich hin auf den Mimbar. Die einfachsten Ayat liest du vom Zettel herunter und dann machst du sogar Fehler in jeder einzelnen Ayat. Vielleicht. Warum tust du das? Okay, du sagst, ich muss mich hinstellen auf den Mimbar, weil es gibt niemanden, der dazu fähig ist sonst und der noch eher fähig wäre. Ich kann es zwar nicht besonders, aber ich stelle mich wenigstens hin, weil ich muss. Einer von uns muss es machen. Stimmt. Und deswegen lässt du dich aufnehmen und verbreitest es in der ganzen Dunya. Warum? Lid-Darura. Wegen der Darura. Weil die Leute in deiner Masjid können es ja nicht. Und du musst es machen. Und deswegen musst du es auch im ganzen deutschsprachigen Raum oder in der ganzen Welt verbreiten. Kann das ehrlich sein? Fragt euch doch mal. Kann das ehrlich sein? Ein Mensch hat keine Ahnung, gerade erst begonnen, setzt sich direkt vor die Kamera mit Sunna Kleidung auf die beste Art und Weise, vielleicht noch Kuchel in die Augen und was weiß ich was, und dann fängt er an, irgendeinen Dars zu geben, wobei er überhaupt keine Ahnung hat. Wal'iyadhu billah. Warum macht er das? Er setzt sich hin, nimmt einen Dars auf. Und dann fängt er an, am Anfang möglichst viel auswendig Gelerntes vorzubringen. Er kann nicht viel auswendig, aber er lernt etwas auswendig, damit er es dann vorbringen kann. Bei dem Dars, damit die Leute glauben, oh, Masha'Allah, großer Hafiz. Warum macht er das? Lillah? Ihr könnt euch selber die Frage stellen. Hakadha insan yuraji'u nafsahu. Er muss die ganze Zeit an sich arbeiten. Dein ganzes Leben steht auf dem Spiel. Deine ganzen Taten stehen auf dem Spiel. Du wirst sehen, heute in dieser Zeit, wo die Menschen so vor allem geworden sind, es ist das meiste seine Show. Die Sheikh-Show und die Mujahid-Show und die was weiß ich was Show. Es ist alles nur ein Spiel. Der Talibul Ilm ist seit ein paar Jahren Muhtath, irgendeiner im Talibul Ilm, ganz neu, Mubtadi, Anfänger, stellt sich hin und hier, wenn irgendeine Demo ist, ist er der Erste, der dort ist. Und dann nimmt er das Mikro und fängt an, eine Brandrede zu halten. Meine Brüder, ich sage euch dies und jenes und habt ihr nicht gehört, was der Prophet gesagt hat? Wer bist du überhaupt? Wallahi, wenn diese Leute drei Worte in die Kamera sagen, dann haben sie mehr kaputt gemacht, als sie aufgebaut haben. Warum machst du das? Lillah? Lillah, alles Lillah? Oder Linafsik? Für deine eigene Nafs? Überlege dir, ob du Yawm al-Qiyamah dann auch auf deinem Gesicht gezogen wirst, bevor du ins Höllenfeuer geschmissen wirst. Wal-Iyadu Billah. Jeden von uns betrifft das. Nicht nur diese ganzen Beispiele, die du heute Tag und Nacht sehen kannst. Jeder von uns muss sich selber fragen. Ich muss mich selber fragen, der ich hier stehe. Warum mache ich das? Mache ich das für euch oder für mich? Mache ich das Lillah? Möge Allah Ta'ala unsere Absichten reinigen. Allahumma Amin. Wir sehen also, wie wichtig das ist. Es ist hochgefährlich. Bei jeder kleinen Tat passiert dir das. Beim Vorbeten, beim Koran rezitieren, bei jeder Sache. Manche Leute erzählen, sie haben den Koran gelesen, irgendwo in den arabischen Ländern. Manche Leute fahren nur dorthin. Es ist ein Trauerspiel. Wenn du dort warst, subhanallah, du kannst es nicht glauben. Diese Ijazat, die Ijaza, wa ma adraka mal Ijaza. Die Ijaza, die Erlaubnis vom Sheikh. Der Sheikh gibt dir die Erlaubnis. Was für eine Erlaubnis? Sagt, ich habe eine Ijaza, dann sagt er, schreibt er vielleicht noch im Internet, Ijaza in der Qira'a von Hafs. Ich habe in einer gewissen Leseart, mashallah, der hat sogar eine Ijaza in der Leseart. Und in Wirklichkeit kann er den Koran überhaupt nicht auswendig, kann vielleicht gar nicht. Die Ijaza bedeutet, er hat einmal den Koran vorgelesen vor irgendeinem Sheikh. Mashallah. Und das ist der ganze Talbis. Das ist der ganze Tadlis. Das ganze Verdrehung. Der ganze Betrug. Wallahi, was sich dort mit den Ijazat zuträgt, es ist lächerlich. Ich habe dort jemanden gekannt, er hat wirklich viel auswendig gelernt vom Hadith und er war dort bei einem sehr bekannten Sheikh, der als einer der größten Schuyuche des letzten Jahrhunderts gewertet wurde, bei vielen Menschen. Sie sehen ihn so. Und dieser Nachbar, das war ein Nachbar von mir, und er wollte dort, als ich in Syrien studiert habe, zu einem Mann gehen, als er gehört hat, dass der einen Sanad in den Al-Kutubus Sitta hat. Das heißt, er hat angeblich einen Sanad, das heißt eine Überlieferungskette in den 6 Hadith-Büchern. Er ging hin zu ihm, um von ihm eben Hadith zu lernen. Da waren noch 2 andere Leute. Dann sind sie zu dritt vor ihm gesessen. Der Sheikh ist gesessen. Es ist ein Tisch reingekommen, voll gedeckt mit verschiedenen Speisen. Und der Sheikh setzt sich hin, die 3 Schüler sitzen dort und er fängt an zu essen und sagt die ganze Zeit, ja Latif, ja Latif. Wiederhol den Hadith. Na, Vater. Aber er gibt den Schülern nicht mal was zum Essen davon. Kutubus Sitta. Was heißt das überhaupt? Subhanallah, heute Ajhalun Nas. Kleiner Walad. Jani kommt her, sagt, ich habe einen Sanad in den Kutubus Sitta, weil der Sheikh hat es mir erlaubt. Weißt du, was er gehört hat? 20 Hadithe hat er gehört. 20 Stunden ist er bei dem Sheikh gesessen. Nicht 3000 Stunden, um die ganzen Kutubus Sitta oder wie viele abzuhandeln. Er kann nichts davon auswendig. Aber er bekommt eine Ijaza Am. Eine allgemeine Ijaza. Der Sheikh sagt, ja, du darfst erzählen. Du darfst was erzählen von dem, was ich gehört habe. Und dann kommt er hierher, in den deutschsprachigen Raum oder nach Amerika oder nach Kanada oder wo auch immer. Und dann führt er sich hier auf wie der große Sheikh. Oder er hat seine 4 Jahre dort studiert und dann bekommt er sein Baccalaureat, seinen Abschluss. Dieser Abschluss, den sie den Leuten nachwerfen, nur aus politischen Gründen. Damit sie mehr Leute vorweisen können, die bei ihnen studiert haben, die dann ihre Politik in Wirklichkeit in die anderen Länder tragen. Und dann kommen die hierher und spielen hier Ascheikh Fulan, Ascheikh Fulan. Kommen Leute, vor einem Jahr, vor 2 Jahren Multazim geworden, sitzt schon im Internet, Kamera direkt aufs Gesicht, Masha'Allah, großer Bart, tolle Kleider, alles passt, ja. Und dann fängt er an zu reden und alle denken sich, in diesem Internet, es ist ein Fluch, vieles, was heute passiert. Das ist nicht neu, das ist keine neue Erscheinung. Wallahi, die Hadith-Gelehrten sammeln solche Dinge und sie erwähnen viele solche Geschichten teilweise. Da sagen sie zum Beispiel, es hat Leute gegeben bei der Hadith-Wissenschaft, die sich als große Hadith-Wissenschaftler darstellen wollten, als große Überlieferer. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben sich hingesetzt und haben einen Menschen genommen, der ihnen vielleicht einen Hadith erwähnt, dann sind sie absichtlich zu irgendeinem Vorort der Stadt gegangen oder von dem Dorf, haben ihn hingesetzt und der Name von dem Vorort deckt sich mit irgendeinem Namen von einem weit entfernten Land. Und dann sagt er, Haddathani fulanun fi kaza wa kaza. Sagt, der Fulan hat mir erzählt an dem und dem Ort, damit die Leute glauben, er ist was bei sich wohin gereist. Dann erzählt derselbe Gelehrte, erzählt die Geschichte, einer, wisst ihr, was heißt Mawara an-Nahr? Das ist Khurasan, das sind die Länder von Khurasan, die weit entfernten Länder. Dann geht er zu einem Fluss, vielleicht wo der Fluss beginnt, der Flusslauf, und setzt sich hinter den Fluss und dann schreibt er in seinen Büchern und erzählt den Leuten, Haddathani fulanun min wara an-Nahr. Mawara an-Nahr heißt hinter dem Fluss, die Gelehrten haben das genannt, die Länder hinter dem Fluss. Er setzt sich mit dem anderen hinter den Fluss und sagt, Fulan hat mir den Hadith erzählt hinter dem Fluss. Damit die Leute glauben, er ist 1000 Kilometer oder mehr gereist. Janim hat sich selber abgemüht auf der Reise für den Hadith. Subhanallah. Damals sind die Leute verführt worden, heute werden die Leute verführt. Es ist alles nur eine Show, es ist alles eine Verführung. Und seht euch an, wie zum Beispiel die Salaf mit diesen Dingen umgegangen sind, die bekannt waren dafür, dass sie diese Aufrichtigkeit hatten. Da gibt es einen Hadith, der wird überliefert im Bukhari, aber der Hadith selbst interessiert uns jetzt nicht direkt in der Khutbah. Es gibt aber im Sanad eine Stelle, die erwähnt wird, im Sahih Muslim, in einer Riwaya, in einer Überlieferung im Sahih Muslim. Und da sagt Hussein ibn Abd al-Rahman, Kuntu inda Sa'id ibn Jubayr, ich war bei Sa'id ibn Jubayr, einer der ganz großen Gelehrten. Kuntu inda Sa'id ibn Jubayr, faqala, und er sagte, Ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qadda al-bariha. Wer von euch hat den Himmelskörper gesehen, der gestern herunterfiel? Er meinte mit einer Sternschnuppe oder dergleichen. Wer hat das gesehen? Faqultu ana, da sagte ich. Thumma qultu, und dann sagte ich danach, ama inni lam akun fi salatin. Aber ich war nicht im Gebet. Ama inni lam akun fi salatin. Walakinni ludirt. Sondern ich wurde gebissen. Und dann geht der Hadith weiter. Qala wa ma sana'at, und was hast du dann gemacht? Und dann hat er gesagt, was er gemacht hat. Der Mann hat gefürchtet, dass die Menschen glauben, dass er in der Nacht wach war, weil er gebetet hat. Und er hat gefürchtet, dass er nicht aufrichtig ist, wenn er das jetzt so bestehen lässt. Deswegen hat er gesagt, war nicht im Gebet, ich bin gebissen worden. Deswegen war ich wach. Subhanallah. Und das ist es, an dem wir arbeiten müssen. Dein ganzes Leben musst du an dem arbeiten. Yu'aliju nafsa. Er arbeitet an seiner eigenen Nafs. Das ist ein lebenslanger Prozess. Von Thabit ibn Aslam al-Bunani, einem Mann, der von den Salihin war, der als einer der Salihin und bekannten Leute zählt, die das Wissen übergeben haben und so weiter. Thabit, was hat er gesagt? Er hat gesagt, كَابَتُ الصَّلَاةَ 20 سَنَةً. Ich habe mich selbst überwunden und bekämpft wegen dem Gebet. Ich habe mich selbst überwinden müssen. Es war für mich hart, es war für mich schwer. Manche Leute sagen, er meint hier das قِيَامُ اللَّيْل, das heißt in der Nacht das Gebet. 20 Jahre, وَتَنَعَمْتُ بِهَا 20 سَنَةً. Und ich habe es genossen 20 Jahre. 20 Jahre ist eine Zeit, die sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen können. 20 Jahre, die ersten 10 Jahre zählen sowieso nicht. Da bist du sowieso, noch nicht auf der Welt, da hast du deine Augen noch nicht geöffnet, vielleicht die ersten 15 Jahre. Dann, wenn du 25, wenn du 30 bist, wirst du vielleicht, viele werden erst dann Multazim, fangen erst an, sich mit dem Dien zu beschäftigen, zurückzukehren, sich an die Gebote und Verbote zu halten. Und dann 20 Jahre deines Lebens, kämpfst du dich die ganze Zeit nieder und in deiner Nafs ist es die ganze Zeit schwer. 20 Jahre. Damit du dann 20 Jahre von 30 bis 50, dann vielleicht von 50 bis 70, dabei wirklich eine Ladha empfindest, dass du es wirklich genießen kannst. Und was ist dann mit dieser Sache? Jeder von uns merkt es. Diese Unaufrichtigkeit, diese Unehrlichkeit, die wir die ganze Zeit niederkämpfen müssen. Warum machen wir die Dinge? Das ist wichtig. Yaum al-Qiyamah werden wir danach gefragt. Das ist ein gewaltiger Tag. Da zählen unsere Taten. Da zählen unsere Taten. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ein Tag, der die kleinen Kinder ergrauen lässt. Der die kleinen Kinder grau macht wie alte Greise. مِنْ شِدَّةِ الْهَوْلِ. Vor den schlimmen Dingen, die da passieren, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sodass sogar eine Frau, die etwas in ihrem Bauch trägt, es abstößt, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, vor lauter Schrecken. wenn dieser Tag hereinbricht und eine Frau, die ein Kind gestillt hat, einfach auf ihr Kind vergisst, verwirrt davon ablässt, als ob es nicht existieren würde. Wie schlimm muss dieser Tag sein? Was haben wir für diesen Tag vorbereitet? Wir bitten Allah Ta'ala darum, dass wir Yawm al-Qiyamah zu denen gehören, zu denen Allah Ta'ala sagt, Udkhulu al-Jannata bima kuntum ta'amalun. Allahumma amin. Allahumma aghfir lana dhunubana. O Allah, vergib uns unsere Sünden. Amin. O Allah, mach uns zu den Aufrichtigen und reinige unsere Niyat, reinige unsere Absichten hinter unseren Taten und lass uns Yawm al-Qiyamah in dein Paradies eingehen und vereine uns, versammle uns mit deinen Propheten und mit allen Propheten sallallahu alaihi wasallam wa alaihim assalam im zentralsten Jannah, im höchsten Jannah, im Jannatul Firdaus, dort wo die Flüsse des Jannah entspringen, unter deinem Thron. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.